Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Frau schon wieder im Vorwärtsgang.
Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum.
In die Mitte, lass auch gehen! Louis Holtbeat, der HSV führt!
Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Volksbankgeflüster. Folge 15 nach dem nicht so schönen, aber glücklichen 1:0 Heimsieg gegen Dynamo Dresden steht an. Ja, hier sind wieder auf jeden Fall Anki.
Und Fiete.
Trishan.
Nando.
Ja, und wir haben heute mal wieder einen Gast hier bei uns im Podcast, und zwar den Timo Horn. Er ist Abteilungsleiter des HSV Supporters Club. Timo, vielleicht stellst du dich einfach mal gerade selbst ein bisschen ausführlicher vor.
Moin, ich bin Timo und gerade ein bisschen erkältet. Was soll ich sagen? Ich bin seit etwas über 4 Jahren Abteilungsleiter des Supporters Club. Ansonsten bin ich 40 Jahre alt, verheiratet, 2 kleine Kinder und gehe gern zum HSV.
Und zum Skifahren.
Skifahren tue ich auch gerne, das stimmt allerdings, ja. Mindestens einmal im Jahr.
Ja. In den letzten Jahren öfters mal bei der Mitgliederversammlung, ne?
Ey, habt ihr das gehört?
Ja.
Bei mir geht Alexa an, ey.
Was?
Ich hab keine Ahnung, bei mir geht plötzlich Alexa an.
Achso, nee, das habe ich nicht gehört.
Achso, nee. Ach, beim Wort Skifahren geht Alexa an.
Hier, aha, okay.
Hier direkt Après-Ski-Musik.
Warte mal, das muss ich mal eben ausschalten. Warte mal.
Alexa, spiele HSV-Musik.
So, jetzt habe ich das mal eben ausgeschaltet. Schaltet ihr das raus?
Wieso?
Nö. Warum? Nee, gut, okay. Ja, nee, tatsächlich war ich auch mal auf Mitgliederversammlung zum Skifahren. Auch das kam schon vor, weil ich meinen Skiurlaub immer ungefähr ein Jahr vorher buchen muss. Und wenn dann der HSV die Mitgliederversammlung so dämlich terminiert, kann ich da auch nichts für.
Nein, da war auch kein Vorwurf. Also,
jetzt ist es ja, jetzt kann mir das eigentlich nicht mehr passieren, weil jetzt muss ich in den Ferien Skifahren, weil meine erste Tochter schulpflichtig ist. Die zweite Tochter wird jetzt ab Sommer schulpflichtig. Und dann fahre ich in den Ferien Ski und dann beiße ich das nicht mehr mit der Mitgliederversammlung.
Ja. Dann musst du jetzt noch ein bisschen mehr arbeiten und ein bisschen mehr Geld verdienen, ne?
Das ist allerdings so, ja. Das ist halt Urlaub in den Ferien, kann man sich nicht vorstellen, wenn man keine Kinder hat, wie teuer das werden kann.
Ja, genau. Also Timo, gleich gehen wir noch ein bisschen mehr auf dich und den Supporters Club ein. Jetzt gucken wir erstmal auf das Spiel HSV gegen Dresden mit kurzen, knackigen Statistiken und unserer Analyse. Und wir lösen auf, wer euer HSV Man of the Match vom 21. Spieltag ist. Wir hatten das ja jetzt zum ersten Mal, dass ihr über Twitter, dass ihr Punkte verteilen konntet. Und das werden wir gleich auflösen. Dann schauen wir, was am Spieltag sonst noch so passiert ist. Dass Köln gegen St. Pauli zum Beispiel gewonnen hat. Und ja, wir blicken auf Samstag, da steht das nächste Spiel unseres HSV an, da geht's nach Heidenheim. Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei Timo angelangt und fragen ihn zu seiner Tätigkeit und zum SC und was uns sonst noch einfällt. Ja, ich würde sagen, wir starten...
Wir löchern ihn, genau.
Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit der Analyse und Krishan, du hast natürlich wieder die wichtigsten Statistiken des Spiels.
Ja, kurz und knackig gestern, Ballbesitz 64% gegenüber 36% von Dynamo Dresden, ausgeglichen bei den Schüssen insgesamt mit 13-12, da hatten wir nur einen Schuss mehr aufs Tor, bei den Eckbällen 4-2, Abseits, das ist mir gestern auch aufgefallen, 8-0, wir sind 8-mal ins Abseits gelaufen und heute kam auch die Frage, ob das knapp war oder nicht, aber das war schon alles ziemlich deutlich, die Abseitssituation, da war jetzt nichts Knappes dabei. Gelbe Karten 2-0, also relativ faires Spiel. Passgenauigkeit sehr hoch mit 88% gegenüber 73% bei Dynamo Dresden. Zweikampfwerte, wieso habe ich die nicht?
Das ist nicht so wichtig.
Gut, nicht so wichtig, ja.
Haben wir gewonnen, auf jeden Fall.
Gewonnen, ja, knapp. Mit 52% müsste das so circa gewesen sein. Ja, das eben, ja, und 1-0 eben gewonnen mit dem Treffer in der 86. Minute von Luis Holtby, überragend herausgespielt.
Was ich beachtlich fand, ich weiß gar nicht, hast du das gerade genannt, die Passquote?
Ja. 88%, ja, insgesamt.
Also im Stadion haben sie irgendwie kurz vor Schluss 93% eingeblendet oder so. Da habe ich gedacht, das ist wohl echt Wahnsinn, das kann wohl gar nicht sein.
Wir haben in der zweiten Halbzeit haben wir unheimlich gut gepasst. Da haben wir sie richtig auseinandergespielt.
Genau.
Ja. Aber das, kommen wir das gleich zu. Täuscht, muss ich sagen. Wir hatten in der ersten Halbzeit eine höhere Passquote mit 89%, zweite 88%.
Ja, ja, okay. Dann haben wir in der ersten Halbzeit höchstwahrscheinlich mehr auf Nummer sicher gespielt. Mehr hintenrum.
Machen wir gleich.
Machen wir gleich.
Ja, okay.
Ich möchte jetzt wissen, wer Man of the Match geworden ist.
Ja, Man of the Match. Neue Kategorie für diejenigen, die nicht bei Twitter unterwegs sind. Bei Twitter habt ihr jetzt ab sofort immer die Möglichkeit, 6 Punkte zu vergeben. Könnt ihr aufteilen, wie ihr möchtet. Entweder ihr gebt alle 6 Punkte Aaron Hunt oder teilt das eben auf 3x2 Punkte.
Weil er nicht gespielt hat,
an drei Spieler. Nein, nein, nein. Okay, nächstes Mal nehme ich ein anderes Beispiel.
ist auffällig bei Bremer, dass er Aaron Hunt nimmt, aber...
Nee, nee, nee. ja, also unter dem Hashtag, der wird auch jedes Mal gleich sein, HSV MOTM und dann eben der Spieltag, gestern 21, also HSV MOTM 21 war zum gestrigen Spiel der Hashtag. Es haben einige mitgemacht. Insgesamt mit deutlichem Vorsprung hat hier gewonnen Pollersbeck. Sicherlich auch mit der Riesentat im 1:1, wo er herausragend gehalten hat und sonst auch eigentlich immer, ja, immer da war, wenn er irgendwo sein musste. Insgesamt sicherlich einen etwas ruhigeren Tag gehabt gestern, aber er war eben zur Stelle. Also da hat er 45 Stimmen bekommen. An zweiter Stelle der Torschütze Luis Holtby mit 25. An dritter Stelle Mangala. Ich hatte was gelesen von 98% Passquote.
Boah.
Hatte er gestern. Ist natürlich überragend. Obwohl er ein bisschen unauffälliger war, fand ich, aber kommen wir nachher nochmal zu. Ja, das sind die ersten drei. Ich möchte aber trotzdem nochmal zwei Spieler nennen, die auch Punkte bekommen haben, was ein bisschen kurios ist. Einmal gab es 2 Punkte für Schubert. Das ist der Torwart vom Dynamo Dresden. Unser Gast hat die 2 Punkte an Schubert vergeben.
Das war so ein geiler Tunnel, also mal ehrlich, das ist doch die Torvorlage, da muss er doch Man of the Match für werden, also mal ehrlich.
Also ich persönlich muss ich sagen, gebe ihm da eigentlich nicht jetzt so die Hauptschuld an.
Ich gebe ihm auch
Tor,
nicht die Schuld, aber es sah super aus.
Ja, ja, klar.
Sicher. Aus dem Blickwinkel hat Timo vollkommen recht, ne? Also da kannst du...
Das war super.
Ja, und 3 Punkte gab es für Sakai, und zwar von der lieben Tanja. Die hat mir nämlich auch dazu geschrieben, warum. Sie hat ihn noch nie so sehr vermisst wie gestern in der ersten Halbzeit. Deswegen hat sie Sakai eben 3 Punkte gegeben.
Jo. Tanja F. Schmidt, oder?
Tanja F. Schmidt, genau.
Man weiß manchmal erst, was man einem Spieler hat, wenn er nicht dabei ist, ne? Oder?
Tatsächlich, ja.
Ja.
Das war früher mit Vicky auch so.
Das Vicky, stimmt.
Vicky, der war ständig in der Kritik. Aber wenn er nicht gespielt hat, dann war keine Struktur im Spiel.
Stimmt.
Raphael Vicky, Schweizer Nationalspieler, war auch bei Werder Bremen aktiv und beim HSV. Ja. Für die Leute der etwas jüngeren Generation.
Danke.
Ja, es gibt ja auch jüngere Zuhörer.
Ja,
ne?
Wir müssen unsere Moderatorin auch mal einfangen bei solchen Dingen. Und,
ja. Ich weiß gar nicht, wann er gespielt hat, müsste so aber 90er irgendwas gewesen sein, oder?
Anfang
oder
war, 2000er.
Anfang 2000 war es schon.
Ja, gespielt? Genau.
Ja, ja, okay, gut. Ist jetzt, glaube ich, Trainer in Basel, ne? Basel, ne?
Der wurde damals ersetzt durch Nigel de Jong.
Genau.
Nigel de Jong im Winter gekauft und im ersten Auswärtsspiel in Nürnberg hat de Jong nach 1,5 Trainingseinheiten direkt gespielt und wurde Vicky vor die Nase gesetzt. Ja. Haben wir das tatsächlich verloren, glaube ich.
Haben wir verloren und das fand ich nicht gerade sauber, das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nicht.
Also...
Wobei, ja, Nigel de Jong, ja, der beste Wintertransfer eigentlich war, den wir die letzten Jahre
absolut
hatten.
Ja, natürlich, aber er kam, weißt du, hat ein, zwei Trainingseinheiten gemacht und dann hat er gleich gespielt und Vicky auf die Bank hier wurde von Doll auf die Bank gesetzt. Und das fand ich nicht sauber, denn Rafael Vicky hat nämlich immer gut gespielt. Und
wenn ja, aber man auch dem Spiel hat man gesehen, dass man auch erst dann weiß, was man an jemanden hatte, als er nicht mehr gespielt hat.
Ja, das stimmt, ja.
Aber gut.
Ja.
Um nochmal auf die Punkte zu kommen, Fiete hatte 3 Punkte vergeben für Pollersbeck, 2 für Luis Holtby und 1 für Lasogga. Und damit bist du auch der Einzige, der Lasogga auf der Liste hatte. Aber immerhin 2 von 3 hast du ja richtig bewertet, in Anführungsstrichen.
Ja. Was kann ich dafür, dass ihr alle nicht richtig wärt? Ja,
ja, ja, du beleidigst halt mal noch unsere Zuhörer und so weiter. Nein, nein. Timo hat 3 Punkte für Luis Holtby. Ja, 2, wie gesagt, für den Dresdner Torwart Schubert. Und 1 für Polle, für die Parade. So, was hat denn...
Er hatte ja auch nur eine Parade, da kann man auch nur einen Punkt geben, finde ich.
Ja. Da war er da.
Ja, da war er da, genau.
Suchst du meine, Christian, die kann ich dir aus dem Kopf sagen.
Ja,
genau. Ich kann dir meine
auch sagen. Ich hab 4 an Pollersbeck gegeben, weil für mich die Parade eigentlich fast schon 6 Punkte wert war zu dem Zeitpunkt. Und jeweils 1 für Bates und Van Drongelen für ein aus meiner Sicht nicht gutes Defensivverhalten in dem Spiel. Allerdings aus Stadionsicht, da sieht das alles ein bisschen anders aus. Das werden wir gleich auch nochmal besprechen.
Bates.
Ich hatte auch 4 Punkte für Pollersbeck gegeben, weil ich den auch echt gestern, also dann, als er gefordert war, war er da. 1 Punkt für unseren Torschützen und 1 Punkt auch für Van Drongelen, weil ich den auch richtig gut fand. Ich weiß nicht, ob ihr die Kritik vom Abendblatt gelesen habt, weil da stand irgendwie drin, von wegen, er sollte mal zum Seminar für Führungskräfte gehen oder so.
Aha. Gelesen habe ich es, aber ich habe es nicht verstanden. Warum? Wieso?
Nee, ich auch nicht.
Weil der hat ja so eine Präsenz auf dem Platz einfach, finde ich.
So, nee, ach so,
wenn er
soll,
vorwärts ne? geht.
Er sollte einen geben.
Seminar geben und nicht geben.
Ja. Ja, genau. Genau, geben, ja. Richtig. Ja, sorry, ich hatte es jetzt nur im Kopf so.
Ja, und okay. Zum Schluss, meine Punkte waren gestern gleich 4 Punkte für Wagnermann. Ui. Weil er muss in der 60. Minute rein für Santos. Und man hat nicht gemerkt, dass da ein Wechsel hinten stattgefunden hat. Man hat natürlich die Offensivaktion vermisst, logischerweise sind weniger geworden. Aber das, was er in der Defensive gemacht hat und auch hier und da mal nach vorne, das fand ich schon beeindruckend. Daher hat er von mir eben 4 Punkte bekommen und 2 Punkte für Pollersbeck.
Oh. Ja.
Jo.
Gut, dann haben wir das auch. Genau, ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt in die erste Halbzeit. Was sagt ihr denn? Wie war für euch die erste Halbzeit, Timo und Nando? Ihr wart ja beide im Stadion. Also, stimmt. Timo, vielleicht sagst du einfach mal kurz ein paar Worte zur ersten Halbzeit.
Ja, also ich fand, der HSV hat engagiert losgelegt und Dresden hat am Anfang für mich noch tatsächlich auch engagiert mitgehalten und tatsächlich mal versucht, uns zu pressen und unter Druck zu setzen. Haben die aber nicht sonderlich lange durchgehalten und ja, wir waren dann spätestens ab Mitte der ersten Halbzeit sowas von klar feldüberlegen, was ich auch, zweite Halbzeit kommt ja später, ne, aber in der zweiten Halbzeit war ja, fand das Spiel ja nur noch rund um den Dresdner Strafraum statt, aber auch in der ersten Halbzeit fand ich das von uns schon ein echt starkes Spiel und gerade im Stadion war eine echt super Atmosphäre, fand ich. Die Dresdner Fans mit 8000 Leuten haben da auf jeden Fall gut Alarm gemacht und Das war für einen Montagabend schon echt eine ganz geile Atmosphäre, muss ich sagen.
Ja, also da kann ich mich eigentlich anschließen. Ich habe es halt mit dem Fanclub aus Köln in der Fankneipe geguckt. Und ja, wir fanden eigentlich erste Halbzeit auch ziemlich engagiert und gab ja auch ein paar gute Szenen, wo Lasogga auch eigentlich immer ganz gut eingesetzt wurde.
Ja, du musst nach 2 Minuten muss ja schon 1-0 führen.
Genau, da muss es ja eigentlich schon...
Unfassbar.
Knallen. Ja, und dann wurde es natürlich eine zähe Partie, ne? Ja. Peter, was ist dein Eindruck?
Ich habe die erste Halbzeit nicht sehr gut gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, das war, also ja, Dresden hat sich hinten reingestellt, hat erst mit einer Fünferkette, dann eine Viererkette und dann haben sie den schnellen Kone vorne stehen gehabt und haben uns damit richtig Luft genommen vorm Tor. Weiß man jetzt ja auch, dass wir da unsere Probleme mit haben. Wir haben viel versucht, über die Außen zu flanken. Und das Zentrum haben wir richtig brach liegen lassen, haben wir dann hier Dresden überlassen. Und das war meiner Ansicht nach ein Fehler. Wir sind oft ins Abseits gelaufen. Flanken auf Lasogga, ja, er wurde immer ziemlich gut bewacht. Wir waren eigentlich mit zwei Leute bei ihm. Verhindert, dass er richtig frei zum Flanken kam. Er hat zwar ein paar Mal den Tor aufs Ball, hier den Ball aufs Tor gekriegt, aber nicht gefährlich genug. Und ansonsten ist unserer Mannschaft nichts eingefallen. Also ich fand das nicht besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Erste Halbzeit.
Ja, Christian, Nando. Was sagt ihr?
Also ich kann mich da teilweise anschließen, was Fiete eben dementsprechend gesagt hat. Ich fand die erste Halbzeit auch ja, ein durchschnittliches oder unterdurchschnittliches Zweitligaspiel. Insgesamt, wir hatten zwar Chancen, eigentlich auch ganz gute Chancen, da wo Lasogga da knapp vorbeirutscht zum Beispiel. Aber insgesamt war das auch, gerade in der ersten Halbzeit, da sind wir schon fünfmal ins Abseits gelaufen. Und das war eine richtig eindeutige Abseitsposition. Insgesamt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwie der ja, wie sagt man, sagen die Trainer immer so schön, der Zugriff nicht so ganz vorhanden war auf das Spiel. Auch wenn wir eine hohe Ballbesitzanteil und so weiter hatten, aber insgesamt fand ich das jetzt nicht ganz so prickelnd. Ist natürlich immer schwer, wenn du einen Gegner hast, der sich dann mit 5-4-1 im System da hinten reinstellt. Nichtsdestotrotz sind die hier und da auch mal eben ja, so halb gefährlich nach vorne gekommen. Also insgesamt war die erste Halbzeit nicht ganz so prickelnd.
Ja. Das ist schon spannend, ne? Also ich bin da eher bei Timo. Weil ich auch im Stadion war. Also die
endlich mal eine Ahnung, vom Fußball hat.
Ja, kommt nämlich jetzt. Nein, ich finde das sehr interessant. Ich sitze ja auf der Nord, Timo, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Ja, ich sitze auf der Nord, ja.
Ich sitze auf der Süd, hat also die Dresdner links neben mir. Die haben. Das hat sich aus meiner Sicht auf die Mannschaft übertragen. Die waren von vornherein, wollten die unbedingt den HSV durch Gegenpressing richtig zurückdrängen. Hamburg hatte Schwierigkeiten, hat aber Torchancen herausgespielt, auch über Flanken, über die Außenbahn, um Lasogga richtig einzusetzen. Ich hatte das Gefühl in der Halbzeit, warum führen wir nicht schon 2 oder 3-0, nachdem wir am Anfang Dresden Sturmlauf abgefangen hatten und das Spiel mehr und mehr in den Griff bekommen haben, hat mich nur, wie ich es jedes Mal im Podcast sage, nur die Chancenverwertung beim HSV geärgert, war aber der Meinung, so mittlerweile müssten wir die einfach auch mal hier, müssten da ein, zwei Dinger mal fallen. Und fand das Spiel in der ersten Halbzeit vom HSV, auch bei dieser hitzigen Atmosphäre, die Dresdner waren saulaut, haben einen irren Support geliefert, vom HSV tatsächlich ganz seriös und eigentlich ganz ansprechend.
Ja, fand ich auch. Und wir hatten ja auch einen Haufen wirklich ganz guter Torchancen. Also wieder zwei Minuten, das Lasogga-Ding, dann war ja noch, glaube ich, noch mal eine 8 Minute oder so irgendwie. Also nach 10 Minuten hätten wir ja schon zwei Dinger machen können, eigentlich locker. Ich fand das wirklich nicht so schlecht. Was man aber gesehen hat, was du gerade gesagt hast, die Dresdner haben am Anfang versucht, uns unter Druck zu setzen. Und das ist jedes Mal das, wo wir Probleme kriegen. Mhm. Immer wieder. In Bielefeld, wenn die uns gepresst haben, wenn die uns unter Druck gesetzt haben, Probleme gekriegt. Kiel hat das zweimal gegen uns hervorragend gemacht. Einmal unter Titz und jetzt auch unter Wolf, kurz vor Weihnachten da. Wenn die uns attackieren im Mittelfeld, wenn die wirklich aggressiv auf die Bälle gehen, dann kriegen wir immer Probleme und fangen an zu schwimmen. Ich bin so froh, dass das noch nicht so viele Mannschaften geschnallt haben und so viele einfach nicht machen und spielen lassen und sich lieber hinten reinstellen. Aber das hat als Dresden das die ersten, nach 10 Minuten fing das so an, bis zur 25. oder so, da wirklich konsequent und nach dem 1-0 ja nochmal ab der 85., 86. Minute, haben die plötzlich angefangen mitzuspielen und uns und die Zweikämpfe anzunehmen im Mittelfeld. Und da haben wir dann schnell Probleme gekriegt. Und so kam ich noch zu Strafraumszenen.
Ja, das liegt aber auch. Liegt aber auch an uns selber, ne? Also wir haben uns nach dem Tor, hast du recht, da haben wir uns viel zu sehr zurückdrängen lassen. Und
genau, in der ersten Halbzeit war das ja auch das Thema am Anfang. Dresden hat sehr mutig und motiviert begonnen und da haben die auch ein, zwei Torchancen gekriegt gegen uns und da sind wir schnell
unsicher. Da waren wir ganz schön am Schwimmen in der Abwehr. Da standen irgendwie 8 Leute und keiner wusste, was der andere macht und
Und das merkst du im Stadion immer dann, wenn viele Auswärtsfans da sind, die heiß auf Support sind und lauter werden als wir im eigenen Stadion. Da merkst du, wie so ein bisschen auch der Druck durch die Gästemannschaft auch verstärkt durch den Support größer wird und unsere Jungs, die halt noch sehr jung sind, da sich erstmal sammeln müssen. Die kriegen da manchmal Schwierigkeiten. Da gab es eine Situation in der ersten Halbzeit, wo gefühlt der Ball 5 Minuten lang Kopfballkerzen im eigenen Strafraum gespielt wurde, wo ich gedacht habe, scheiß, hau doch mal die Pille da raus und wir haben den Ball wieder nur gerade hochgeköpft, bis irgendwann der Dresdner dann wieder die dritte Etage anvisiert. Das war ja unser Glück in der ersten Halbzeit, dass die Chancen Dresden hatte, eigentlich immer links, rechts oder weit übers Tor vorbeigegangen sind.
Die waren wirklich total schlecht vorne, ne? Also das war echt...
Also eine gute Mannschaft kriegt mit so einem Pressing und so einem Sturmlauf in der ersten Halbzeit uns wirklich in Schwierigkeiten. Ja, das war in der ersten Halbzeit.
Aber alle Mannschaften haben uns vor Probleme gestellt, wenn sie gegen uns engagiert im Mittelfeld die Zweikämpfe angenommen haben. Und Pressing will ich das manchmal noch gar nicht nennen, aber uns einfach da schon versucht haben zu attackieren. Das hat Kiel geschafft, das hat Bielefeld geschafft. Gut, die waren dann auch gegen 10 Mann, da war es für die natürlich noch einfacher. Aber alle, die so ein bisschen versucht haben, uns unter Druck zu setzen, die haben es dann auch geschafft.
Das, Ingolstadt
da sind wir anfällig.
Für Ingolstadt nicht.
Nee, das stimmt.
Die haben das nämlich jetzt auch am Anfang auch probiert, uns in der Mitte da unter Druck zu setzen. Aber die haben keinen Stich gesehen.
Ich hab aber ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaften, die wir spielen, konditionell das nicht durchhalten können.
Das hält meine Mannschaft durch.
Während der HSV taktisch clever, auch bereits in der ersten Halbzeit, so ist clever schafft, oder mit auch ein bisschen Glück schafft, diesen Sturmlauf unbeschadet zu überstehen und dann anfängt, sein Spiel aufzuziehen, so ne, für mich und Timo im Stadion zu sehen, dass der HSV besser wurde, Chancen herausspielt und Ruhe im Spiel hat. Da ist ein Reifeprozess beim HSV entstanden, der erstmal auch wieder beruhigend wirkt.
Und wir schaffen es, über unsere schnellen Außen oftmals auch Luft zu schaffen.
Genau.
Ne? Kannst du Jatta und eine Reihe nehmen.
Genau.
Ja. Ich glaube, wir sollten mal zur zweiten Halbzeit kommen, weil wir schon ein bisschen rüber hüpfen.
Ja, wir sind schon wieder. Ja,
wir hüpfen einfach mal in die zweite Halbzeit. Also ich fand es, da war also nicht so viel Spannung dabei, bis auf die 85. Minute. Wo Ekstase herrscht. Ja. Oder, Timo?
Ja, da ist auf jeden Fall die Nordtribüne ganz gut explodiert irgendwie. Ja. Also, und das ganze Stadion eigentlich, bis auf die paar Dresdner da. Aber man muss ja mal sagen, also das war ja eine Dominanz, die der HSV in der zweiten Halbzeit ausgestrahlt hat. Das war ja unfassbar. Also Dresden ist ja aus dem eigenen 16er eigentlich nicht rausgekommen und wir haben wie so eine Handballmannschaft da immer drumherum gespielt und da ist auch das, was Fiete gesagt hat, haben wir da in der zweiten Halbzeit auch besser gemacht. Wir haben es sowohl über die Außen probiert, als auch durch die Mitte. Also wir haben immer mal wieder verlagert, von links nach rechts in der Mitte. Wir haben in der Mitte versucht durchzuspielen. Wenn wir da nicht durchkamen, haben wir wieder auf die Außen gespielt, haben darüber versucht. War ja auch eine Riesenchance, die Jatta eingeleitet hat und so. Da haben wir es schon viel variabler versucht, aber Dresden einfach so dicht gestaffelt mit einer 5er- und einer 4er-Kette. Da tut sich jede Mannschaft schwer, ne?
Ja.
Ich kam in der zweiten Halbzeit auf meine Punkte für Van Drongel und Bates, weil ich fand, dass immer einer von beiden unglaublich stark das Spiel angekurbelt hat. Van Drongel vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, der richtig durchgestoßen ist, die Lücken gesucht hat, manchmal allerdings zu viel Zeit gebraucht hat, um den freien Mann auf der Außenbahn zu sehen, speziell links.
Das stimmt.
Hatten wir eine Zeit lang unfassbar viel Platz. Also die Bewertung von Wagnoman, Christian, du warst das, glaube ich, der dem 4 Punkte gegeben hat, finde ich sinnig, weil du hast nicht, also als Santos raus musste, da haben wir alle erstmal gedacht, ach du Scheiße, das ist übel, da geht der beste Mann. Ja. Und das Gefühl hatte ich bei Van Drongelen dann, der wollte ihn einfach nicht anspielen, obwohl der Junge 30 Meter Platz hatte. Der hat aber tatsächlich defensiv unglaublich cool gespielt. Sehr abgewichst. Das ging relativ schnell, dass man da wieder in Sicherheit war. Und in der zweiten Halbzeit habe ich auch eher das Gefühl gehabt, wir hatten nicht mehr die zwingenden Torchancen, bis auf diese überragende Vorarbeit von Jatta auf Holtby. Aber wir hatten Dresden komplett eingeschnürt im Sack, bis auf den einen Konter, den uns der Man of the Match dann, Pollersbeck, sensationell rettet. Es war überragend, mit welcher Ruhe er einfach stehen bleibt und das Ding auch nicht abklatscht, sondern einfach fängt. Er hält ihn fest, sodass es nicht mal mehr eine Nachschussmöglichkeit gibt. Das war schon unfassbar gut. Das Tor war am Ende aus meiner Sicht glücklich. Das Glück haben wir zwar auch erzwungen, aber ich fand irgendwo die erste Halbzeit offensiv besser als die zweite, auch wenn wir optisch deutlich überlegener waren und die ganze Zeit den Ball hatten und Dresden gefühlt stehen K.O. Wir haben die Lücken nicht gefunden, bis auf durch Einzelaktionen, aber nicht mehr so richtig spielerisch.
Aber weil Dresden das auch überragend verteidigt hat.
Definitiv. Naray war komplett aus dem Spiel. Ja. Jatta ist nur durch seinen unbändigen Willen und seine schier unendliche Ausdauer und mit seinem, der gibt ja einfach, egal wie oft das Dribbling misslingt oder ihm technisch der Ball verspringt, der setzt ja nach, holt sich den wieder und macht das Gleiche nochmal, bis es funktioniert. Das ist ja Wahnsinn. Das sieht zwar nicht immer schick aus und es klappt auch nicht immer, aber wenn er durchkommt, dann steht Holtby blank vom Tor und der Schubert hält das Ding.
Wir haben gestern im Stadion gesagt, er erinnert uns an Atuba.
Hm. Ja,
ist
ja.
Nur mit dem Unterschied, Atuba wusste, was er tat.
Ja,
manchmal.
Bei Jatta weiß man das nicht immer.
Das hatte gestern einer gesagt, von wegen, also ich möchte ja nicht der Gegenspieler von Jatta sein. Ich weiß nicht, was er macht. Er weiß es selber nicht, was er macht. Unberechenbar, der Typ, ne?
Ja, hat das nicht Holtby auch irgendwann mal gesagt, nach einem Nürnberg-Spiel oder so, hat das auch einer.
Ja. Und einer meinte so, in der ersten Halbzeit, da hatte Jatta ja immer den, also da ist der Ball wieder versprungen und dann hatte Jatta den Ball aber wieder und er hatte ihn immer und immer noch, wo wir dachten alle so, okay, der ist jetzt schon lange weg, da hat einer irgendwie, oder ich habe es auf Twitter gelesen, er würde Tango tanzen.
Ja. Ja, der Typ ist, ich finde ihn total cool. Ich finde ihn total cool und ich verzeihe ihm da auch den ein oder anderen Stockfehler. Ich finde es halt großartig, wie er sich entwickelt hat und der sorgt halt immer für gefährliche Momente. Ne? Das, was man sich eigentlich so von Ito in dieser Saison so ein bisschen erhofft hatte, obwohl der gestern auch, muss ich sagen, wirklich Schwung reingebracht hat. Hat mir gut gefallen gestern, Ito, als eingewechselt wurde.
Ja. Das stimmt, ja.
Er muss einfach mal eine Bude machen.
Die Chance, die der hatte, der Vogel, wo schießt er den denn hin, bitte?
So,
er wollte
den
Ball schicken, Timo. Er wollte
echt? Das hat so an Trochowski erinnert, der hat auch immer so weit weggeschossen.
Ja. Jatta, der hat mich gestört. Er ist oftmals so kurz vorm Tor gewesen und dann hat er abgegeben. Dann hat er nochmal in die Mitte gespielt und der Pass, der saß nie. Und anstatt dass er wie gegen Aue, da hat er doch aus spitzem Winkel so richtig voll draufgezogen. Ja. Der Torwart kann den nicht halten. Den kannst du nicht fangen, den musst du abklatschen lassen und er kann den nur in die Mitte abklatschen lassen. Und da stehen denn hier Lasogga, steht mindestens da und Holtby stand auch meistens da. Und das hat mich so ein bisschen geärgert. Er hat dann immer versucht, in die Mitte nochmal abzulegen und er hätte da so richtig wie gegen Aue so richtig voll abziehen sollen. Den Schuss hat er dazu und entweder geht er rein oder der geht in die Mitte. Den halten kann den keiner.
Ja, das hat Jatta tatsächlich zu oft dann noch den letzten Pass versucht. Da habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, wenn du da nicht durchkombinieren kannst, dann müssen wir mal einen haben, der aus der zweiten Reihe mal richtig einen raufledern kann. Also das fehlt uns halt auch. Ne? Also
Mangala hat das ein paar Mal probiert.
Ja, das stimmt. Mangala hat mir übrigens super gefallen. Also ich fand den Bären stark.
Erste Halbzeit fand ich
ihn nicht so stark. Ich fand ihn ein bisschen unauffällig gestern.
Der hat sich einmal vor dem 16er, glaube ich, gegen 5 Leute durchgesetzt und dann hat er den Ball noch abgespielt nachher. Also der war wirklich, der hat alles versucht und ich fand den bockstark. Aber das Problem ist, gegen so einen tiefstehenden Gegner mit einer 5er und einer 4er Kette, der hat 9 Verteidiger vor meinem 16er und dann natürlich auch so, dass halt keine Schnittstelle mehr übrig bleibt, da kann halt keiner glänzen. Also kann nicht funktionieren. Und du stehst halt immer irgendwie im Abseits.
Ja.
Versuchst rüberzuheben oder nach außen zu spielen, immer irgendwie im Abseits. Dann hast du die beiden schnellen, Naray und Jatta, die sind halt auch einen Schritt zu schnell manchmal. Wenn dann so ein Van Drongelen in den Ball spielen will, der dann noch dreimal guckt, wo er hinspielt, weil er ein bisschen langsamer ist beim Denken manchmal, dann ist er schon 3 Schritte im Abseits. Also halt leider ein bisschen, da fehlt noch so die Feinabstimmung, ne? Aber nichtsdestotrotz, diese Dominanz, und Dresden hat halt, keine Ahnung, die haben halt nach 60 Minuten gedacht, so, wenn wir hier mit dem 0-0 rausgehen, ist alles gut. Wir brauchen mal wieder einen Punkt für Selbstbewusstsein. Und deswegen, für mich war das hochverdienter Sieg. Glücklich, aber hochverdient.
Ja, so hochverdient fand ich das auch. Gar keine Frage. Also auch anhand der zweiten Halbzeit, das ist von Dresden in Summe auch zu wenig gewesen, um hier einen Punkt mitzunehmen. Gar keine Frage. Ich fand Mangala gar nicht so unauffällig. Also umso länger das Spiel dauerte, umso mehr hat er schon das Kommando an sich gerissen, war immer anspielbar. Aber es war wirklich sau schwer. Das hat man auch bei Özcan gemerkt, der abgebaut hat. Den fand ich in der ersten Halbzeit deutlich auffälliger, mit mehr Spielwitz und Ideen. In der zweiten Halbzeit auf diese stehende Wand zu laufen, da fehlte ihm die Anspielmöglichkeit im Strafraum. Lasogga ist nicht der Sprinter. Wenn das Spiel steht und du kannst mit zwei Ketten, dann nimmst du Lasogga halt auch aus dem Spiel. Und Naray ist mir komplett abgefallen. Der ist nicht gut in Form. Der beginnt jedes Spiel eigentlich immer mit ein, zwei guten Aktionen.
Und dann ist Ende im Gelände.
Und dann ist Ende, ne? Wenn da nichts mehr, wenn da kein Erfolg bei rausspringt, ob nur eine Vorlage oder ein guter Torschuss, habe ich das Gefühl, bricht bei dem komplett etwas weg im Moment. Es ärgert mich, weil der Junge eigentlich torgefährlich ist, aber er kommt überhaupt nicht mehr zum Abschluss oder in gefährliche Nähe des Strafraums. Dafür kommen seine Flanken ab und an jetzt mal etwas besser, aber ansonsten war mir das schon arg wenig. Und da muss auch aus meiner Sicht Hannes Wolf ein bisschen schauen, ob ich dem eine Pause geben muss. Kann ich vielleicht doch nochmal einen Ito auf der Außenbahn einsetzen?
Ja, Naray ist vor allem einer, von dem man auch erwarten kann, dass der mal aus der zweiten Reihe abzieht, weil das kann der. Das hat er Anfang der Saison gezeigt, dass er das kann. So. Und Mangala zum Beispiel, der hat für mich nochmal einen richtigen Schub gekriegt, als Santos raus musste. Weil dann hat Van Drongelen so ein bisschen das versucht zu übernehmen im Spielaufbau, aber man muss sich nichts vormachen. Van Drongelen wird kein Spielgestalter mehr in seinem Leben, glaube ich. Mangala hat dann noch viel mehr den Spielaufbau übernommen, den ja sonst Santos viel abgenommen hat. Und Wagnermann ist nämlich viel mehr auf die Außenbahn gegangen, als es Santos tut. Also Wagnermann und Jatta standen sich manchmal fast schon so ein bisschen auf den Füßen, habe ich das Gefühl. Haben versucht, sich gegenseitig zu überlaufen, haben es aber dann nicht geschafft, sich den Ball zuzuspielen. Wo auch noch ein bisschen was fehlt, ab und zu. Aber da, als Santos rausging, hat Mangala in der Mitte nochmal einen deutlichen Schub gemacht und Bälle verteilt. Also den fand ich wirklich... Ja.
Ich möchte auch gerne was zur zweiten Halbzeit nochmal sagen. Also bei für mich die beiden Halbzeiten eigentlich gut was aufgezeigt haben. Wir haben, das ist richtig, wir hatten in der ersten Halbzeit hatten wir gefühlt optisch mehr Chancen gehabt wie in der zweiten Halbzeit. Das liegt in meinen Augen aber natürlich auch daran, dass Dresden natürlich auch offensiver gespielt hat und wir vielleicht ein bisschen oder nicht so dominant agiert haben. Das heißt, dadurch sind natürlich dann, hast du nach vorne mehr Freiräume und kannst dementsprechend dann auch mehr Chancen kreieren oder kommst dann öfters mal durch. In der zweiten Halbzeit, wo wir dann sehr dominant aufgetreten sind und dann wie so ein Handballspiel das irgendwie aufgezäumt haben, das Spiel, dann ziehen die sich natürlich noch weiter zurück. Das heißt, dann hast du da wirklich ein komplettes 5-4-1, wo es natürlich mega schwer ist, da mal durchzukommen. Nichtsdestotrotz hatten wir in der zweiten Halbzeit also mindestens den besten Spielzug beim HSV in der Rückrunde gesehen, also in 2019. Das war da, wo Ito die Chance hatte und irgendwie, glaube ich, 2 Meter übers Tor geschossen hat. Die Ballstaffette dahin, das war...
Ito, Jatta, Ito, ne? War das irgendwie?
Das war mega, ja, das fing hinten schon an. Ja. Das fing hinten irgendwie schon an und dann wurde es immer schneller und zack, zack, zack und auf einmal steht er da und... Also, wenn das ein Tor gewesen wäre, das wäre für mich mit Abstand die Szene des Spiels gewesen.
Ja.
Hätte auch ein Tor irgendwo verdient gehabt, aber da ist Ito einfach im Moment nicht mit dem Selbstvertrauen ausgestattet. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte ist, das ist natürlich der Nachteil, wenn du wirklich dominant auftrittst und dementsprechend den Gegner da hinten irgendwie einschnürst, ist es natürlich verdammt schwer, da wirklich Chancen zu kreieren. Und das ist so ein bisschen ein zweigeteiltes Schwert. Wolf setzt ja eigentlich auch so wie Christian Tietz auf dem Ballbesitz Fußball, auf dem dominanten Fußball. Ich würde auch einfach mal behaupten, dass wir mit Abstand die konditionsstärkste Mannschaft haben in der zweiten Liga. Weil wir bis zum Ende eigentlich immer Gas geben können und auch dominieren können. Ja, aber das ist eben der Nachteil, ne? Wenn du dominant spielst, wird es natürlich schwieriger, irgendwelche Chancen zu kreieren. Und solange du dann natürlich triffst, also sei es dann auch mit so einem glücklichen Tor, ist alles gut.
Ja, du hättest den Gegner mal rauslocken müssen, ne? Irgendwann, manchmal muss man sich dann mal vielleicht auch mal fünf Minuten ein bisschen zurückziehen, um den Gegner mal zu locken, um zu sagen, kommt mal, ne? Kommt mal zu uns. Und dass man einfach Räume kreiert dadurch, wenn man den Gegner rauslockt, ne? Aber was uns auszeichnet, ist einfach, dass wir bis zum Ende dran glauben, dass wir bis zum Ende weitermachen und so ein Tor dann einfach auch erzwingen. Also unser Glück erzwingen, hat Nando, glaube ich, im Vorgespräch gesagt irgendwie.
Ja.
Das Glück erzwingen. Und das war einfach, das hat für mich einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist einfach, wenn man sowas schafft, sein eigenes Glück so zu erzwingen, dann kann man eigentlich am Ende auch nicht aufsteigen. So.
Genau. Es ist irgendwo auch dann auch das Selbstbewusstsein und die Qualität eines Tabellenführers.
Genau.
Genauso aufzutreten und zu sagen, egal was ihr uns entgegenwerft, das Spiel geht an uns. Und das lässt man den Gegner irgendwann auch spüren. Und ich glaube, Dresden war wirklich verzweifelt, als die Scheißpille da irgendwie so reingemurmelt ist, weil die sich ja da am Ende gesagt haben, aus dem normalen Spiel heraus wäre das nicht möglich gewesen. Aber genau darum geht es. Ne?
Ja. Bis zum Ende dran glauben, dass man noch was machen kann, einfach.
Ja. Und wir haben sie auch so unter Druck gesetzt, dass dieser Fehler dann eben irgendwann mal passiert. Ne? Das ist auch nicht, dass das nicht von uns erarbeitet worden ist.
Absolut.
Ja. Und die zweite Halbzeit fand ich, war eine sehr gute Halbzeit eigentlich. Denn wir haben, also Dresden hat ja mit einer Fünferkette, einer Viererkette gearbeitet und wir haben uns teilweise in diesen Ketten bewegt und die Pässe zugespielt. Haben dann mitunter auch mal einen Ball verloren, aber wir sind immer schnell hinter den Ball gekommen und haben und den Ball eigentlich meistens sehr schnell wieder zurückerobert. Bis auf einmal eben.
Ja genau, eigentlich sonst immer, genau.
Und also die Halbzeit fand ich wirklich gut.
Ja, ich glaube, das Spiel haben wir jetzt so gut abgehakt und analysiert. Wir haben gewonnen, 3 Punkte. Ich würde vorschlagen, weiß ich, habt ihr noch irgendwie was zum Spiel oder Nando, hast du noch irgendwas aus dem Stadion? Oder bist du...
Wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, ist natürlich die Choreo.
Ah ja, die Choreo. Stimmt.
Sprich von den Gästen aus, aus Dresden.
Da war es ein bisschen rot im Block.
Ja, es war allgemein auf meiner Seite, auf der Süd, ein bisschen aggressiv und aufgeheizt seitens der Dresdner, die sich da ein bisschen daneben benommen haben und auch sehr forsch und sehr aggressiv gegenüber den dort stammsitzenden Hamburgern entgegengewirkt haben, weil sie dort ihre Banner aufgehängt haben und die irgendwie der Meinung waren, dieses Territorium verteidigen zu müssen. Das war sehr unangenehm. Für so meinen Bereich im Block 12b war das schon schwierig. War nicht ganz so entspannt, die Atmosphäre. Aber ansonsten, kurios gegenüber den anderen Vereinen, haben wir mit Bremen, glaube ich, schon so oft hin und her gespielt. Wenn Dresden das macht, mein Gott, geschenkt. Den Support, den sie für ihre Mannschaft bringen an Fangesängen und an Stimmung, den muss man anerkennen. Pyro muss aus meiner Sicht nicht sein, gehört sich nicht. Der ein oder andere mag, sieht vielleicht schön aus im Fernsehen oder von der anderen Seite, ist alles okay, eben das Seine. Für mich gehört es nicht ins Stadion, weil es kostet uns wieder schweineviel Geld im Zweifelsfall.
Uns kostet das nichts.
Naja, der HSV ist doch mitverantwortlich, oder? Mit Ordnung und so.
Naja, aber wenn der gastgebende Verein mitverantwortlich ist, dann hätte Wiesbaden aber auch
okay.
Eine Strafe kriegen müssen. Also, gut. Also das kriegt immer der verursachende Verein. Ich bin ja auch, denke ja auch, also da ist auch der Verein, also der gastgebende Verein quasi durchaus in der Verantwortung, sehe ich genauso tatsächlich. Aber es wird tatsächlich der Verein bestraft, dessen Fans das tun.
Ich meine, das ist auch gut so, weil ich glaube, noch mehr Strafen können wir uns gar nicht leisten.
Wieso nicht unbedingt... nächste Pokalrunde 2 Millionen
ja,
Euro?
Da können wir ja, ich rede nicht mal mehr nur noch von den finanziellen Dingen, sondern tatsächlich irgendwann, glaube ich, geht es auch dem HSV mal nicht nur finanziell an Geldstrafen, sondern eventuell auch mal an härtere Strafen. Wir sind da, glaube ich, schon auf der Kippe. Wir sind da führend in diesen Geschichten oder mitführend. Das ist schon ein bisschen riskant. Nichtsdestotrotz, ich will jetzt hier keine Pyro-Diskussion aufmachen. Das für mich auf der Süd war es ein schweres Spiel als HSVer. War es so. Da habe ich allerdings dem HSV heute auch ein sachliches Feedback gegeben, auch im Rahmen der Verantwortlichkeit für den Ordnungsdienst. Das muss besser gelöst werden. Wenn man ein Risikospiel ausruft, dann sollte man auch Blockkontrollen für die Karten machen. Das macht man im A-Rang 12a, da saß meine Mom. Im B-Rang macht man es nicht. Und im A-Rang ist zumindest noch der Zaun zum Gästeblock, zum Stehblock. Im B-Rang ist es offen. Und da fehlte mir so ein bisschen die Trennung und auch ein bisschen deeskalierendes Einwirken der verantwortlichen Ordnungshüter. Und das war schon ein bisschen schwierig. Also war nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz, die Stimmung, die Dresden gemacht hat, Hut ab. Montagabend die Fahrt auf sich zu nehmen und seine Mannschaft so nach vorne zu pushen, Respekt.
Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag ja dieses, also was auf der Südtribüne vorgefallen ist, weiß ich halt nicht und deswegen kann ich es auch nicht beurteilen. Und sowas, was du da sagst, geht natürlich nicht. Also das vorab, bevor ich hier missverstanden werde. Ne? Aber also das ist natürlich, also wenn da Leute die Plätze blockieren, ist natürlich eine Sauerei, das funktioniert nicht und da muss der Ordnungsdienst auch eingreifen.
Es ging ja wirklich hin bis zu Gewaltandrohung.
Also, ja, genau. Und sowas geht halt gar nicht und da möchte ich nicht missverstanden werden. Ne? Grundsätzlich, wenn ich so aus der Nordtribüne beurteile, den Auftritt der Dresdner, muss ich sagen, Union fand ich stimmungstechnisch besser. Die waren lauter und haben auch mehr durchgehend gesungen, fand ich. Die fand ich da schon echt einen Tick besser. Aber vom optischen Support, die Choreo der Dresdner mit den Fahnen, die sie nur festgehalten haben zum Einlaufen, sah richtig geil aus. Das Ding mit dem Dino, der da Scheiße frisst und am Ende auf die St. Pauli-Zecke kackt irgendwie. Das fand ich ziemlich witzig, muss ich sagen. Also den Humor kann ich dann auch als betroffener Verein irgendwie ab. Fand ich halt auch cool umgesetzt irgendwie. Das war tatsächlich schon irgendwie ganz witzig. Pyro-Aktion, ja, da scheiden sich ja die Geister. Wenn ich allein mal das Organisatorische denke, dass da irgendwie, keine Ahnung, 40 Fackeln über einen ganzen Block verteilt in ein und derselben Sekunde angehen, Respekt. Schafft nicht jeder, das so zu koordinieren. Das ist das und es sah einfach geil aus. Also ich weiß, ne, Stadion gefährlich und sollte man da nicht lassen, gehört da eigentlich auch nicht so richtig hin. Aber optisch sieht es einfach gut aus. Finde ich leider. Leider geil. So. Und ansonsten, man kann sich immer streiten über Dresden. Ne? Elb-KI da vorm Block ist natürlich auch immer typische Dresdner Überzeichnung und Provokation, genau wie diese Ostdeutschland-Gesänge, wo sie da alle durch den Block marschieren. Ich finde es einfach, keine Ahnung, man darf es halt nicht zu ernst nehmen. Also glaube ich, man darf halt generell Fußballgesänge, darf man halt nicht zu wörtlich und zu ernst nehmen. Und stimmungsmäßig war das einfach ziemlich großes Kino, was sie da abgeliefert haben insgesamt.
Also ich glaube, es wurde ja auch keine Grenze überschritten. Wir haben in früheren Jahren für uns ältere Generationen ganz andere Fangesänge im Stadion gehört, die gar nicht gehen.
Ja, ja,
also,
klar.
Also das muss man den Dresdnern auch zugestehen. Also überdreht haben sie es irgendwo nicht. Also gar nee,
sie provozieren
Frage,
halt immer, ne? Also das, ja, ist, das ist, sie überzeichnen das auch mit Absicht, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das ist genauso wie damals dieser Auftritt in Karlsruhe mit dem Army-Trabi, wo sie alle in Tarnkleidung gekommen sind und so. Hätten sie das so nicht gemacht, wäre diese ganze Fan-Demonstration, diese ganze Proteste, wären gar nicht wahrgenommen worden und so. Das kann man total scheiße finden, aber sie überzeichnen halt damit ganz bewusst und provozieren ganz bewusst damit und das machen sie halt auch im Stadion, haben sie gestern ja auch gemacht. Ich meine, Elbkaida hängt sich nicht jeder vor den Block.
Und da spricht natürlich auch ein bisschen der Fanvertreter aus dir, ne? Der das natürlich auch viele Jahre kennt.
Ja.
Auch viel dieser Themen bearbeiten muss, ne? Ist klar, verstehe ich auch.
Ja, ja. Es gibt viel, viel, also es gibt Fanaktionen, die ich viel, viel ätzender finde, als das, was die machen. Auch wenn sie, wenn bei denen die Quote der wirklichen Idioten sicherlich auch manchmal höher erscheint, sein könnte als bei anderen Vereinen. Ist auch klar. Also da gab es ja dann wohl, ich habe das heute Morgen nur irgendwie da bei Scholle im
Morning Call.
Morning Call da gehört, dass es da wohl auch irgendwie rassistische Übergriffe und Heil-Hitler-Rufe gegeben haben soll. Habe ich im Stadion gar nichts von mitbekommen, deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig mit irgendwelchen Verurteilungen, aber das ist natürlich eine Sache, die halt überhaupt nicht funktioniert. Ey. Da musst du auch rigoros durchgreifen und die Leute rausziehen und aussperren und das für immer, ne? Also ganz klar.
Das habe ich auf der Süd tatsächlich auch nicht gehört. Ich saß relativ nah am Gästeblock, Block 12 sitzt man da dran. Das habe ich jetzt so auch nicht gehört. Und bei sowas wäre ich tatsächlich auch vorsichtig, weil das sind genau die Sachen, die einfach natürlich gar nicht gehen. Und Dresden hat natürlich irgendwo auch diesen Ruf, solch Fans mit solcher Gesinnung auch mit sich zu tragen.
Ja.
Diesen Ruf haben sie. Man neigt dann auch immer dazu, aus meiner Sicht war genau diese Grenze wurde nicht überschritten.
Also das, ja, genau, das habe ich mich auch nicht wahrgenommen, so genau.
Genau, so.
Beste Freunde hier.
Aber schon geil, dass die einfach montags mit 8000 Leuten kommen.
Ey, das ist Hammer.
Also, das ist doch mega. Also das kriegt selbst ein Erstligaverein nicht hin an einem Samstag.
Nee, genau. Also es gibt mehr als die Hälfte der Erstligavereine, wenn sie auf dem Samstag nicht hinkriegen. Also ich weiß gar nicht, wer überhaupt. Also die letzten, die wirklich mit so einer Masse in Hamburg aufgelaufen sind, das war, glaube ich, Rostock. Das ist halt immer irgendwie München, weil da halt die ganzen Leute aus der Lüneburger Heide kommen, irgendwie.
Oder Buxtehude.
Da gibt es wenig Bayern-Fans zum Glück, irgendwie. Die sind hier tatsächlich nicht so dominant.
Ja, obwohl Dortmund, die kommen auch immer
mit viel. Dortmund kommt auch immer mit viel, genau, weil die auch mittlerweile eine große Fanbase überall in Deutschland
hier
haben.
Hier vor Ort haben, ja.
Aber Dresden, da muss man halt mal sagen, die haben hier eigentlich keine Fanbase. Nee. Hier wohnen keine Dynamo Dresden-Fans. Also die kannst du an einer Hand abzählen. Die kommen wirklich mit 8000 Leuten aus Dresden.
Ja.
Das ist halt wirklich, das ist halt, und auch auf dem Montagabend. Ne, Spötter könnten jetzt sagen, ja, die sind eh alle arbeitslos, aber das wäre vielleicht auch ein bisschen überspitzt. So, also das ist schon richtig geil.
Das nötigt einem schon Respekt ab. Dieser Aufmarsch mit der Fanbase, die sehr zentriert ist bei sich in der Gegend, das nötigt einem Respekt ab, absolut.
Das werden wir mit Magdeburg übrigens nochmal erleben. Also.
Ja, danke.
Das wird wahrscheinlich. Und
ach, das ist ja auch montags, ne?
Das ist auch montags,
oh,
ja.
Das ist Montagsspiele, buh.
Das ist einfach unerträglich.
Ja. Ja, okay, dann schauen wir jetzt trotzdem mal, was sonst so jetzt im Fußball in der ersten und der zweiten Liga passiert ist. Ja, Köln hat ja am Freitag mit 4:1 mal eben unseren Stadtteilverein weggeschubbt. Also, das war auch krass, was hier. Also, ich arbeite ja in Köln. In der Innenstadt und was einfach hier an Polizeipräsenz ab 14 Uhr war, da dachte ich so, hä, was ist hier los? Kommt irgendein Politiker? Und dann ist mir halt eingefallen, dass ja Fußball ist.
Das war gestern auch in Hamburg.
Also das
da hast du gedacht, du bist im Krieg.
Ja, das war
so krass. Ich musste bis 19 Uhr freitags arbeiten, bin dann erst um 3:30 in die Pause gegangen und dachte mir so, Leute, was ist hier los? Also, es kann doch nicht nur wegen Fußball sein, aber ja, es war wegen Fußball.
Ja.
Genau.
Also, da weiß man auch, wie die ganzen Überstunden zustande kommen.
Ja.
Das ist also so absurd.
Das ist richtig absurd gewesen. Vor allem, das ist eigentlich also es war halt in der Innenstadt und normalerweise müssen die halt alle zum Neumarkt, weil da ist halt der zentrale Platz, wo die Bahn alle zum Stadion nach Köln fahren. Und dann, ich bin dann da auch lang gelaufen und am Neumarkt stand, habe ich kein einziges Polizeiauto gesehen. Ich dachte mir so, also irgendwas läuft hier doch falsch.
Ja.
Also.
Wahnsinn, ey.
Wahnsinn, naja. 4:1 gewonnen. Ja, das Nachholspiel von Köln in Aue, was ja abgesagt werden musste wegen Schneechaos, findet, glaube ich, am 27. Februar statt, nach dem Paderborn-Spiel?
Nee.
Doch, ja. Nach, ne?
Ja, am 27.
Ja, Paderborn spielen die doch jetzt schon am Wochenende.
Ah, genau, Paderborn spielen die dann nach die Woche noch. Ja, genau. Die Kieler haben auswärts in Magdeburg einen Punkt geholt. Ja, deren Stürmerstar Kingsley Schindler fällt jetzt erstmal aus. Der hat sich einen Außenbandriss zugezogen.
Übrigens, Wechsel. Überragendes Tor, das 1:0 für Kiel. In der 5 Minute, glaube ich. Ich weiß nicht, wer es noch nicht gesehen hat. Er sollte sich das angucken, auch von der Entstehung her, wo da der Kieler Torwart da mal eben so, ja, so einen Hackentrick da gemacht hat. Also das war schon wirklich klasse. Ja, und dann auch, wo die dann nach vorne gespielt haben, also Hammer.
Ja. Überhaupt, die spielen ja bestimmt 2 Minuten oder so den Angriff aus. Ja. Und so ballsicher, also man glaubt gar nicht, dass es eine Zweitligamannschaft ist. Ganz ehrlich sagen. Also,
ja, die sind gut drauf. Ja.
War ich richtig neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau.
Nö, also nicht. Neidisch brauchen wir auf Kiel nicht sein, glaube ich. Aber,
nein, aber Respekt, auf diese Ballsicherheit.
Respekt, was die leisten. Also die hätte ich, für mich waren die Absteiger Nummer 1 dieses Jahr. Irgendwie nachdem sie, es ist ja oft so, Mannschaften, die in der Relegation scheitern, Aufstiegsrelegation scheitern, haben in der Saison danach Probleme. Die verlieren ihren Trainer, die verlieren ihren Sportchef, die verlieren irgendwie ihre 3 oder 4 Leistungsträger. Und spielen einfach trotzdem wieder oben mit. Respekt, also das ist wirklich, wirklich schon beachtenswert.
Wobei ich finde, aus meiner Sicht haben sie halt 2 Punkte im Aufstiegskampf verloren durch die anderen Ergebnisse. Ne? Also Union punktet, Heidenheim punktet.
Ja, klar. Wenn du 1-1 in Magdeburg spielst,
ist
klar.
Zu wenig. Ist genau
ja, logisch. Wie der Spielefeld. Aber die brauchen auch nicht aufsteigen. Also wer will denn, dass sie aufsteigen?
Nein. Für Kiel wäre es auch gar nicht gut, wenn sie aufsteigen, denn Kiel hat, bös an der zweiten Liga im Moment zu knapsen. Also geldmäßig und auch vor allem im Stadion und so. Ne? Also dann müssen sie auswandern, hätte ich fast gesagt. Und bloß, wo sollen sie hin? An die Lohmühle, das ist so ungefähr, als wenn
wir im Bundesliga-fähig.
Als wenn wir im Weserstadion spielen müssten oder so, ne?
Das stimmt. Aber die Lohmühle ist ja auch nicht, die kannst du auch nicht in der Bundesliga spielen mit. Also.
Auf der anderen Seite gibt es aber in der zweiten Bundesliga nicht wie in amerikanischen Sportarten irgendwie das Tanking. Das heißt, Kiel wird freiwillig nicht verlieren und wird somit erstmal ein Konkurrent bleiben. Solange sie da oben mit dran sind. Das ist aus HSV-Sicht schon nicht zu unterschätzen, was da hinter uns passiert. Köln bleibt dran, das wird sich auch nicht ändern. Und die anderen wollen einfach partout nicht abreißen lassen.
Ja, aber sie haben natürlich durch das späte Tor auch echt was gut gemacht. Wir haben jetzt 6 Punkte auf dem Relegationsplatz.
Genau.
Das ist schon mal einigermaßen, also beruhigendes Polster nicht, aber das sind schon mal 2 Spiele. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch 11 Endspiele statt 13.
Ja, bei unserem Verhältnis sind es eher 12, aber
Okay, da sind es 12, also aber da, auch immerhin schon mal ein Spiel mindestens Vorsprung.
Das stimmt, da hast du recht.
Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut, ziemlich gut. Und also ich wundere mich wirklich und ich bin sehr gespannt, wie lange die anderen das durchhalten können, dieses kontinuierliche Punkten. Ich bin da sehr überrascht, muss ich sagen, dass Heidenheim hier, dieser Stadtteilclub da und Union, dass die das so lange so mitgehen können, bin ich wirklich schwer überrascht.
Ja, die kriegen jetzt zunehmend Probleme mit Verletzungen und irgendwann aber das kriegt werden jeder, die
auch. Das haben wir auch, ne? Ja,
so wir und vor allem den Köln und Union können das besser verarbeiten. Köln und Union sehe ich als die größten Gefahren an, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn Union hat einen unheimlich breiten Kader und wenn du das mal so mitkriegst, die wechseln ja ständig durch und da sitzt einer mitunter mal auf der Tribüne, der letzte Woche noch von Anfang an gespielt hat und das ist, die haben einen richtig breiten Kader und das kann noch sehr gefährlich für uns werden. Köln ja sowieso, ne?
Auf der anderen Seite, wir fahren halt noch nach Köln, nach Heidenheim,
zum Stadtteilclub,
zu
nach Pauli Berlin
und nach Berlin. Also wir haben alle da oben noch auswärts. Das ist eine brutale Nummer.
Ist doch gut.
Ja, das ist eine brutale Nummer für uns.
Aber wir sind auswärts viel besser als zu Hause.
Ich werde dich daran erinnern, Timo.
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Nicht mehr. Die letzten 2 haben wir verkackt.
Gut. Okay, durch Kiel und Bielefeld.
Also wir jetzt, sind, ne? In der Heimtabelle sind wir jetzt auf Platz 3 gestiegen. Ja. Platz 1 Union Berlin 27 Punkte, Paderborn und HSV jeweils mit 21.
Okay.
Und in der Auswärtstabelle sind wir immer noch Erster. sollte der FC in Aue gewinnen, dann würden die an uns vorbeiziehen in der Auswärtstabelle.
Ja gut, aber...
Aber es ist immer noch, wir sind da top und interessant natürlich jetzt auch gerade fürs Wochenende für Heidenheim, wo wir gerade dabei sind. Ja. Unserem nächsten Gegner, Heidenheim, hat zu Hause 6-mal gewonnen, 2-mal unentschieden, 2-mal verloren und stehen auf Platz 6 der Heimtabelle.
Und uns wird Santos fehlen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der fällt uns aus diese Woche.
Ja,
genau. Damit muss man leben,
ey. Ja, lass uns das gleich beschnacken. Ja.
Genau.
Erstmal allgemein die Liga noch.
Genau. Ja, heute kam ja auch ganz viele Meldungen aus dem Süden der Republik. Der Reschke von Stuttgart musste gehen. Da ist jetzt Thomas Hitzelsberger Nachfolger im Sportvorstand. Und unser letzter Pokalgegner hat gestern Abend den Sportdirektor und heute den Trainer beurlaubt nach dem El Kakiko. Ja.
Ja, war schon. Wobei der El Kakiko wohl weniger ausschlaggebend war, denn da haben die sich gar nicht so schlecht verkauft mit 10 Mann. Viel entscheidender war wohl der Auftritt hier in Hamburg.
Mhm.
Ja. Denn das war noch nicht mal zweitligareif.
Auf der anderen Seite betrifft uns das ja alles nicht. Ne? Also nee, auch mit Hitzelsberger werden sie uns mal einen Gala nicht verkaufen oder schenken. Und Berkay haben wir schon. Und in der zweiten Liga, gut, Kiel wird vielleicht ohne Schindler jetzt abreißen lassen. Da fehlt schon ein absoluter Leistungsträger. Bei dem Rest, ja, da haben wir jetzt den ersten direkten Konkurrenten. Ne?
Genau.
Also ich muss sagen, das mit Reschke ärgert mich schon, dass sie den da entlassen haben, weil also der hat ja so gut für uns gearbeitet. Der hat uns den Mangala verliehen für nichts. Der hat uns irgendwie den Özcan dafür 1 Million verkauft. Und wenn wir aufsteigen, kostet er 2 Millionen oder so. Also ja, das ist ja... Der hätte uns auch noch den Mangala für 3 Millionen gegeben. Also,
jetzt ist einer, der Ahnung hat. Scheiße.
So, also der hat ja so gut für uns gearbeitet. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, dass der jetzt weg ist.
Aber unsere Spione fallen immer so schnell auf. Ne? Das ist echt blöd.
Ja. So ist es. Genau, und Sonntag war ja auch noch DFB-Pokal-Auslosung.
Oh ja.
Ja, wir müssen zum Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn, leider auswärts. Ich hätte lieber ein Heimspiel gehabt, aber ja, ist nun mal kein Wunschkonzert, ne?
Rache für Häuser.
Schwierig.
Ja, also vielleicht darf ich da ganz kurz was zu sagen, ja, weil ich habe gestern mit einem guten Bekannten, haben wir so ein bisschen rumgesponnen und haben gesagt, 2019 wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt, um alle unsere Traumata zu besiegen. Alle.
Ja,
2019 werden wir in Paderborn die ganze Holzer-Geschichte begraben, indem wir da weiterkommen. Im Halbfinale werden wir das Bremen-Trauma besiegen, indem wir die Halbfinale zu Hause wegkicken. Und im Finale werden wir Bayern München schlagen.
Liebe Zuhörer, Timo ist Herr seiner Sinne. Er hat keinen Drogen oder Gelder von uns bekommen, damit ich jetzt sage, dass wir irgendwie mehr Klicks bekommen. Das ist kein Clickbaiting.
Es gab gestern nur alkoholfreies Bier im Stadion, also daran kann ich gelegen haben.
Genau, also wir möchten das nochmal betonen. Timo sagt das aus freien Stücken.
Also ich hab mir auch schon Karten bestellt.
Ja, habe ich wohl vernommen. Aber das ist doch eigentlich, wäre das doch ein guter Plan, oder nicht? Also ich meine...
Ja.
Also ich bin ganz ehrlich, ne? Also ein Heimspiel gegen den Zweitligisten wäre die einfachste der schwierigen Aufgaben und ein Auswärtsspiel beim Zweitligisten ist das zweiteinfachste, was wir hätten kriegen können. Von daher bin ich eigentlich mit Paderborn sehr, sehr zufrieden. Es hätte uns wirklich schlimmer treffen können, ob heim oder zu Hause. Wir hätten auch heim Bayern ziehen können, dann wäre es auch nichts gewesen. Von daher, ich gehe mit Timo mit. Wir schlagen Paderborn, nehmen uns zu Hause Bremen im Halbfinale und fahren nach Berlin und holen den Pott. Meinetwegen holen wir auch nur das Ticket in den Europapokal als Aufsteiger. Auch eine geile Nummer.
Das kriegen wir auch nur, wenn wir den Pott auch gewinnen, ne?
Ja. Genau.
Was ist, wenn, wir müssen gewinnen. Zählt das nicht mehr, wenn Bayern...
Nein.
Oh, das ist ja ärgerlich.
War schon länger nicht mehr.
Dann gehe ich mit Timo, dann machen wir es genau so in der Reihenfolge. Paderborn, Bremen, Bayern. So machen wir das. Alternativ kann Heidenheim für eine Überraschung sorgen und uns im Finale das Ding einfach übergeben. Das ist auch okay.
Ja, okay.
Okay. Boah, ich habe ja die ganze Zeit Sonntag vorm Fernseher gesessen und dann, als Bayern das Heimspiel gelost bekommen hat, habe ich nur gebetet, bitte nicht Hamburg, bitte nicht Hamburg. Bitte.
Aber ist das nicht mal ehrlich, auch so als neutraler Beobachter, ist nicht Bayern München zu Hause gegen Heidenheim eines der beschissensten Lose, die jemals im DFB-Pokal gezogen
wurden? Ja, Mann.
Und es wird auf jeden Fall aber trotzdem auf ZDF oder ARD übertragen.
Natürlich wird das übertragen, weil die Bayern werden immer übertragen.
Ja. Werden nicht alle?
Nee.
Im Viertelfinale nicht dieses Jahr schon alle übertragen?
Nein, im Viertelfinale glaube ich nicht. Und was auf jeden Fall ja auch safe ist, dass Paderborn auf jeden Fall um 18.30 Uhr stattfinden wird, weil danach ist ja zu laut.
Ach genau, ach, die dürfen ja gar nicht so spielen.
Ach was.
Stimmt,
ja, das war... Ja sicher, in Paderborn ist ab 22 Uhr Nachtruhe angesagt. Stimmt. Die Nachbarn wollen schlafen.
Stimmt, die dürfen auch keine Motorspiele machen.
Richtig.
Deswegen sind die davon befreit, das stimmt.
Ja, dann werde ich jetzt auch Protest einlegen. Ich wohne in Hörweite des Stadions. Das geht nicht. Wir können leider nur noch...
Nee, nee. Und das ist ja eigentlich... Eigentlich ist das ja schon ein Skandal.
Ja.
Dass sie damit überhaupt die Lizenz kriegen. Ne? Also die können ja die Anforderungen eigentlich an einen Zweitligaspielplan gar nicht erfüllen. Stimmt.
Eigentlich ist es ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Ne? Also,
ja, klar, ja, das ist wirklich.
Ja. Also, das ist eine Ansage. Also, wir können keine
18.30 Uhr stattfinden.
Wir können keine Montagsspiele machen, das ist schon wow.
Also, das ist allerdings 18.30 Uhr, ist eigentlich ganz geil. Dann kann man bis mittags arbeiten, dann kann man da hinfahren, dass man auch rechtzeitig wieder zu Hause am nächsten Tag wieder arbeiten zu können.
Erstmal muss man dafür Tickets kriegen.
Ja, aber Timo besorgt uns jetzt Tickets und
dann fahren wir gemeinsam.
Genau.
Ja, ich das auch,
wird leider schwierig, ey.
Ich komme auch nach Buxtehude, damit du mich mitnimmst. Das ist kein Problem.
Ja. Mitnehmen ist nicht die Schwierigkeit. Tickets ist die Schwierigkeit.
Ja, da bemühen wir uns jetzt alle.
Obwohl, es ist natürlich auf dem Dienstag oder Mittwoch.
Ach, das ist doch Paderborn.
Ist doch egal. Guck mal, wie viele Fanclubs wir in NRW, OWL haben. Ist alles scheißegal. Fahren wir hin.
Guck dir das auch an, ey. Ich glaube, die Leute gucken teilweise auch gar nicht. Du hast um 8 Uhr geht das los, mit wo du die Karten kaufen kann, und 3 Minuten nach 8 sind die alle weg.
Ja, das ist brutal.
Ja, der HSV zieht halt, und es ist ein Viertelfinale im Pokal. Hatten wir auch gefühlt Ewigkeiten nicht.
Ich meine jetzt die Auswärtstickets, das Auswärtsticketing mit dem HSV.
Ja, die sind ja sowieso.
Ja, klar.
Du hast da generell natürlich, dieses Jahr hast du echt ein Riesenthema, dass du winzige Stadien hast, ja, wo einfach kein Gästekontingent ist oder sehr wenig halt. Und du hast halt Stadien, wo die meisten Leute noch nie waren.
Ja.
Also alles neue Grounds und so, die alle Leute mitnehmen wollen. Bochum war ich seit 10 Jahren nicht. Und das ist ganz ehrlich, wer noch nie in Bochum war, fahrt dahin. Ey, das ist das geilste Stadion in ganz Deutschland.
Aber ich hab ein Ticket.
Das ist aber das Geilste. Das ist oldschool, das ist irgendwie, keine Ahnung, wie alt ist das, 50 Jahre oder so, wie ein englisches Vorbild, reines Fußballstadion, direkt in der Stadt, Kastrower Straße. Geiler geht's nicht.
Das ist echt richtig cool.
Das ist aber Paderborn kennen die doch, die Leute.
Ja, aber da waren sie auch nicht so oft, ne? Also ich meine, die haben ein Jahr Bundesliga gespielt oder so.
Da war ich.
So, ja, ich war tatsächlich nicht da. Ich war
Marcel Jansen, Fußballgott, in der ersten Minute oder so.
Ja, ich war in Köln auf der Messe und hatte eine Karte für Paderborn. So, hab mittags Messestand verlassen, damit ich frühen Nachmittag, damit ich nach Paderborn kann, und stand in Köln 2 Stunden im Stau, um auf die Autobahn zu kommen, weil da irgendein scheiß LKW-Unfall war.
Ja, das ist normal.
Und, genau. Und wo man dann auf die A2 fährt Richtung Paderborn, war gerade Anpfiff. Dann bin ich geradeaus weitergefahren und das Spiel im Radio gehört.
Ja, ach, wie mies.
Aber das war schon ganz cool da, also da kann ich nur...
Ich weiß, dass mein Papa, der war bei dem DFB-Pokalspiel, wo das Holzerspiel war, war der dabei.
Ja, da war ich auch nicht.
21.08.2004.
Und das war noch, das war ja noch so ein Sportplatz, da hatten die noch nicht mal eine Tribüne, ne?
Ja, ja.
Also das Ergebnis, das Datum, das vergesse ich nie. Das kenne ich.
Ja, wenn nicht.
Auch echt unfassbar.
Ja.
Ich tippe ja mal, dass das Gräfe uns pfeifen wird.
Ja, war Linienrichter damals, ne? War das der?
Nee. Das war hier.
Der aktuelle Schiedsrichter, der damals Linienrichter war.
Mit Z, wie heißt er noch? Mit Z.
Zweier.
Zweier.
Das wäre ja noch, das würde den ganzen die Krone aufsetzen, wenn er das pfeift.
Also, dass er überhaupt noch pfeifen darf, setzt allen die Krone auf.
Das stimmt. Ja. Also eigentlich. Also
das ist eine Frechheit.
Ja, das stimmt.
Denn er hat nämlich mitgemacht, das ist erwiesen.
Es ist erwiesen, dass er mitgemacht hat, und er darf heute noch mit dem FIFA-Logo auf der Brust rumlaufen. Das ist eine. Aber gut, das Thema, lass uns das nicht aufwärmen. Genau. Wir fahren jetzt erstmal nach Heidenheim.
Genau, wir fahren jetzt nach Heidenheim. Ja, Heidenheim ist ja aktuell ganz gut drauf, ne? Ins Viertelfinale eingezogen. Sind auch nur 659 Kilometer für die HSV-Fans von Hamburg nach Heidenheim, habe ich heute mal gegoogelt. Also darf man nachts mal wieder aufstehen. Aber der Auswärtsblock ist natürlich wie immer ausverkauft. Läuft. Sofort ist wieder da.
Wenn nicht mehr. Ja.
Und die drei Punkte würden Heidenheim, glaube ich, auch mal aus dem Aufstiegsrennen schießen. Das,
genau.
Könnte uns mit 9 Punkten vor denen schon mal absetzen, ne?
Ja, das wäre ja unglaublich wichtig.
Das wäre geil.
Auch wenn Santos hat ja zum Glück tatsächlich nur eine Zerrung, also ein bisschen Glück im Unglück. Der fällt uns wahrscheinlich nur eine Woche aus. Also jetzt gegen Heidenheim wohl auf jeden Fall, aber danach ist er wieder am Start, unverzichtbar. Ich finde die Option Gideon Junge als rechten Verteidiger schwierig.
Ja, der war eine Katastrophe gestern. Ey.
Das war scheiße.
Auf der anderen Seite, es bleibt die Option, Naray zurückzuziehen, links Wagnermann einzusetzen.
Sakai ist ja auch noch nicht wieder dabei, ne?
Nein, der hat 2-2-2. Also eigentlich könnte er Naray zurückziehen, Wagnermann auf links setzen, der hat das gut gemacht. Das Mittelfeld ein bisschen neu sortieren. Heidenheim wird mitspielen wollen. Da müssen wir gucken, dass wir von vornherein wach sind und irgendwie denen 1-2 einschenken, wenn sie uns mal ein paar Lücken mehr geben als die bisherigen Gegner. Und dann brauchen wir da 3 Punkte, um, wie Timo richtig sagt, die 9 Punkte auf Heidenheim, damit hätten wir die weg.
Auf Abstand halten auf jeden Fall. Dann.
Ja, genau. Unbedingt.
Wäre schon ganz gut.
Ja, vor allen Dingen, wir dürfen uns nicht mehr viele Ausrutscher erlauben, ne? Denn wir haben gegen Kiel und gegen Bielefeld Punkte gelassen und...
Du musst ja eigentlich ein Polster verschaffen, dass ein Ausrutscher halt nicht wehtut, wenn einer passiert.
Genau.
Ne? Du hast halt,
und dieses Polster haben wir nicht mehr.
Du hast halt Köln, du hast halt Union auswärts, du hast ihr Dings, Stadtteil-Club auswärts. Du hast halt die ganzen Konkurrenten tatsächlich auswärts, das werden noch hammerharte Spiele. Und jetzt musst du gucken, wenn du in Heidenheim schon mal direkten Konkurrenten mit auf Abstand bringen kannst, dann verliert vielleicht Köln auch oder lässt Punkte in Paderborn mit etwas Glück. So.
Ja.
Dass Union vielleicht auch mal irgendwo einen Punkt lässt und nur unentschieden spielt, ist bei denen ja auch nicht ganz unwahrscheinlich.
Mhm.
Und wenn du dann plötzlich mal du musst eigentlich auf dem Relegationsplatz, musst du zusehen, dass du so 9 Punkte auf dem Relegationsplatz dir holst. Weil dann ist es auch nicht schlimm, wenn du
in Köln Derby verlierst,
nur unentschieden spielst oder in Köln vielleicht auch mal verlieren solltest oder so. Das ist, ne, das bringt dich dann noch nicht gleich um.
So. Genau. Also das jetzt ist halt in Heidenheim jetzt zu verlieren, könnte den HSV immens unter Druck setzen. Jetzt schon.
Genau.
Das wäre viel zu früh. Wir brauchen, wie ihr alle richtig sagst, wir brauchen noch ein bisschen Luft, damit wir vielleicht später in den kommenden richtig harten Spielen, weil Köln ist brutal, Union ist brutal, St. Pauli, das Derby wird brennen. Da werden wir nicht 9 Punkte holen, also müssen wir sie vorher holen und wir müssen sie dann halt gegen Heidenheim holen, auch wenn die oben mit dran sind. Da führt
aber
fällt
euch was auf, generell so, worüber wir gerade reden, wie sich die Denkweise von uns HSVern verändert hat. Ich meine, wir haben irgendwie 4 Punkte Vorsprung auf den zweiten, aktuell, die haben noch ein Spiel weniger, aber wir haben 6 Punkte auf den dritten Vorsprung und auf dem vierten und auf dem fünften 6 Punkte Vorsprung und wir achten alle drauf, von wegen, wir müssen noch weiter, wir müssen mehr Gas geben und so. Als wir in der Hinrunde irgendwie 3 Punkte hinterm dritten waren und irgendwie nur 2 Punkte vorm neunten und Platz 5 waren oder so, alle gesagt so, ey, wieso, wir sind noch voll dabei, alles easy, alles entspannt.
Ja.
Ne? Und stimmt. Jetzt sind wir vorne dran und führen die Tabelle an und das ist relativ souverän, weil wir regelmäßig unsere Spiele gewinnen. Hey, wir müssen aufpassen, wir müssen mehr Gas geben, wir müssen weiterarbeiten und so. Die Denkweise hat sich komplett gewandelt und das ist das, was mir Mut macht, dass wir diese Spannung behalten.
Das ist halt auch ein Stück
aber,
weit
aber, Demut, aber, ne? aber das ist auch, wenn das Anfang der Saison ist, kannst du immer noch eine ganze Menge aufholen und die anderen, die werden nicht ewig punkten. Aber wir kommen jetzt langsam Richtung Saisonende und umso wichtiger ist es, dass man denn letztendlich oben steht, ne?
Ja, klar. Ja. Aber Man muss auch, wir sind voll im Soll, ne? Also das darf man dabei nicht vergessen. Wir haben,
ja,
also, ich glaube, im 2-Punkte-Schnitt ist bis jetzt fast jeder aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, ob jemand, der der ja. 68 Punkte hatte, noch nicht aufgestiegen ist.
Aber
da sind wir halt sogar drüber und deswegen.
2014 hieß das auch mit 27 Punkten, hat noch niemand die Tabelle gehalten, die Klasse gehalten. Ja,
genau, haben wir auch geschafft.
Ja, und das haben wir auch geschafft. Also wir sind immer dafür gut, irgendwelche Statistiken zu brechen.
Ich glaube, also, wir werden auch der erste Verein sein, der mit weniger als 50 Toren aufsteigen wird.
Das wäre die Statistik, die breche ich dann gerne,
ja.
Solange wir aufsteigen.
Solange genau. Wir aufsteigen, ist doch alles scheißegal.
Genau, aber ich wollte damit ja nur sagen, wie sich die Denkweise verändert hat.
Ja, auf jeden
Bei allen, das hörst du wirklich überall,
und,
ne?
Also überall. Glaub, und auch die Spiele.
Genau. Ja. Also wir haben ja sogar, als wir vom Abstieg waren, 3 Punkte hinten dran. Sieht ja so alles drin, wir sind nur 3 Punkte hinten. Kein Problem, alles ist noch drin, ne? So auf dem Abstiegsplatz standen und so.
Ja.
Die letzten 5 Jahre immer das Gleiche. Und jetzt sind wir 3 Punkte vorne, 4 Punkte vorne teilweise. 6 Punkte sogar auf dem nicht direkten Aufstiegsplatz vorne, was de facto irgendwie 1,5 bis 2 Spiele sind bei unserem Torverhältnis. Und trotzdem ist die Spannung so hoch und wir müssen weiter, wir dürfen nicht nachlassen, wir müssen Punkte holen. Und das finde ich halt ganz geil. Also es hat sich, da hat sich wirklich die Mentalität komplett verändert.
Nee, das ist das Gleiche, weil wir nämlich genau wissen, vorher haben wir gewusst, okay, das sind nur 3 Punkte, die können wir aufholen. Und jetzt wissen wir, die anderen, die haben nur 3 Punkte, sind nur 3 Punkte oder sind nur 6 Punkte hinter uns, das können sie aufholen. Das ist im Grunde genommen das gleiche Wissen.
Ich glaube, es liegt ein bisschen eher daran, dass wir wollen aufsteigen, wir sind dran, wir wollen das schaffen und wir glauben auch daran, aber wir wollen halt nicht jetzt schon in Euphorie verfallen, weil wir halt aus den Erfahrungen wissen, dass das immer am Ende eine enge Kiste werden kann.
Und das siehst du ja auch, dass auch die Kurve, ne? Also wenn du die Kurve mal achtest, also da ist null Euphorie, gar nicht. Da ist komplette Ernsthaftigkeit, was den Support angeht, was die Unterstützung der Mannschaft angeht. Da ist kein, ne, wir liegen uns Freude taumelnd in den Armen und feiern die Mannschaft, weil sie gerade Tabellenführer ist. Überhaupt nicht, sondern da ist auch Ernsthaftigkeit im Support. Also auch da ist das was anderes.
Es ist eine gewisse Seriosität. Ne? Man nimmt das Ganze sehr, sehr ernst und weiß auch um die Lage. Und die Fankultur hat sich dahingehend ein bisschen gewandelt und es ist tatsächlich unfassbar positiv. Weil jedes Spiel wird einfach ernst genommen und niemand geht hin und sagt, blasen wir einfach weg. Auch Hannes Wolf wird nicht müde, das zu betonen.
Oh, das mal schön wäre, ey. Einfach mal wieder so ein 5-0
oder so. Ja, keine Frage, wäre das schön.
In Köln.
Aber unbedingt.
Ganz geil, ey.
Aber ich finde halt, dass die Ernsthaftigkeit, mit der Hannes Wolf der Mannschaft arbeitet, mit der auch die Spieler ihre Interviews geben, sich auch irgendwo auf die Fans übertragen hat und andersherum. Da ist so eine geschlossene Gemeinschaft, die diesem Ziel alles unterordnet, dem Wiederaufstieg mit dieser Jungtruppe. Und alle warnen davor, auch sich gegenseitig und sich auch selbst nicht durchdrehen. Es dauert noch. Es dauert noch, es wird passieren, aber es dauert und man muss dafür arbeiten. Wir müssen dafür so gut supporten, wie wir können in jedem Spiel. Und die Mannschaft wird alles geben in jedem Spiel und wird nichts auf die leichte Schulter nehmen. So kommt man ins DFB-Viertelfinale, vielleicht sogar noch weiter und so führt man auch die Tabelle der zweiten Liga nach dem Abstieg. Ist jetzt grandios.
Ja.
Ja. Timo, wie viele Tickets bekommt eigentlich der Verein, wenn man ins Finale einzieht?
Nach Berlin? Die Tickets werden ja eigentlich halbiert zwischen den beiden Vereinen, aber als wir 2009 da im Halbfinale, hieß es so um die 25.000 irgendwie pro Verein. Ich weiß nicht, wie die Aufteilung jetzt ist. Man muss natürlich, ein ganzer Haufen geht an den Verband und neutrale Tickets, die jetzt in der Verkaufsphase sind, das sind, keine Ahnung, vielleicht 10.000 oder so. Wie viel passen rein? 75? Dann hast du wahrscheinlich irgendwie, weiß ich, 15.000, die vielleicht neutral sind, hast du vielleicht noch 10.000, die an Sponsoren gehen oder so. Und dann hast du die anderen 50 oder vielleicht 45. Irgendwas zwischen 40 und 50.000, die einfach zwischen den beiden Vereinen aufgeteilt werden. Also
ich meine, Frankfurt hat letztes Jahr 20.000 gekriegt.
Kann sein.
Aber auch nicht mit Gewehr.
Ja gut, aber es ist halt in etwa die Größenordnung. Irgendwas um 20, 25 und sollten wir ins Finale kommen, sind die sofort weg.
Natürlich sind die sofort weg.
Bitte, das ist halt vormachen.
Aber und das ist, finde ich, dann halt ganz gut. Du hast, also so war es damals vor 10 Jahren, du hast ja mittlerweile auch einen offiziellen Fanclub-Vorverkauf. So, Das heißt, die Fanclubs, das wird ja heute auch schon so gemacht, ne? Dass die Fanclubs, die einfach jedes Spiel bestellen, kriegen eigentlich auch immer Karten. Dieses Jahr deutlich weniger als üblich. Dieses Jahr ist ja beschränkt auf 8 Karten oder so maximal, die man kriegt. Da kriegt auch jemand so ein Fanclub wie Rautengeil, die 1000 Mitglieder haben oder so, manchmal auch nur 5 Karten. Ne? Oh. Ist halt so. Also die kriegen auch nur maximal 8. Ne? Das ist halt jeder Fanclub irgendwie. Und das ist halt leider so aufgrund dieser kleinen Stadionkapazität. Aber das sind dann halt Fanclubs, die dann in einem gewissen Rahmen halt auch für so ein Spiel dann, die regelmäßig bestellen, werden dann auch ihre Karten kriegen.
Ne? Auch, auch im Finale?
Ja, wer soll denn sonst die Karten kriegen? Als die Leute, die regelmäßig, die immer auswärts gefahren sind oder regelmäßig da sind. Ich meine, wir haben 26.000 Dauerkarten verkauft und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Auswärtsfahrer wir haben, die regelmäßig auswärts fahren. Ne? Aber wir haben, keine Ahnung, im Schnitt in der zweiten Liga vielleicht 3.000 Auswärtsfans oder 4.000 oder so, weil die Stadien so klein sind. Wir haben in der ersten Liga vielleicht 5.000 bis 6.000 im Schnitt Auswärtsfans, der auch meistens alles voll ist. Wenn sich das Ding verdreifacht vielleicht, dann bist du vielleicht bei 15.000 bis 18.000 Leuten, die regelmäßig auswärts fahren.
Ja.
Tut mir leid, aber wenn die für so ein Finale keine Karten kriegen, die wirklich regelmäßig dabei sind und zu Hause Dauerkarte und auswärts regelmäßig fahren, ja, wer soll denn sonst eine Karte kriegen? Ja, sind wir ehrlich.
Ja, ich weiß es nicht, weil ich glaube, für das Pokal-Endspiel, da sind wir, glaube ich, gar nicht für die Kartenverteilung verantwortlich, ne?
Oder? Doch, doch, doch.
Doch?
Ach, wir so. Kriegen Kontingent, was wir verteilen können, klar.
Achso.
Das ist schon. Nee, das ist
weil der DFB das ja eigentlich macht.
Ja, der DFB hat sein eigenes Kontingent. Ne? Das ist die neutralen Plätze und für die Kurven, das ist aber, da ist die.
Das ist Vereinsseite, ne?
Das wird von Vereinsseite verteilt, ja.
So, okay. Gut, aber so weit sind wir ja noch nicht.
Nein,
Ich wollte nur mal fragen, weil ich jetzt so geschockt war, als ich gestern diesen Tweet oder so gesehen habe, dass man jetzt schon sich bewerben kann für Pokalfinaltickets, wo ich mir dachte, ja, toll, soll ich mir irgendwann Heidenheim gegen Augsburg dann angucken, falls ich so vor, kommen wollt. Dann hast du 150 Euro für so ein scheiß Ticket ausgegeben und musst dir so ein Spiel angucken.
Ja, stell dir vor, sowas passiert.
Ja!
Also, und dann die kannst du nicht mal verkaufen, weil da sind ja nur 10.000 Leute im Stadion.
Eben. Und deswegen dachte ich mir so, was ist denn das schon wieder für eine blöde Aktion vom DFB, jetzt Mitte Februar anzufangen, schon Karten für Ende Mai zu verkaufen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ist so. genau also, deswegen, weißt du, weil die sonst auch Angst haben, wenn Heidenheim gegen Augsburg kommt, dann werden die ihre Karten nicht los.
Furchtbar.
Weil das will niemand sehen, das wollen auch die Berliner nicht sehen. Also.
Wer weiß. Genau, warten wir einfach mal ab.
Ja, genau.
Okay.
Aber erstmal gewinnen wir jetzt das Viertelfinale und dann sehen wir mal weiter.
Ja, genau.
Das ist schon mal ein geiler Erfolg.
Boah, das
tut
schon
dem ganzen
echt,
Verein auch gut, dass wir mal nicht früh ausscheiden und uns wieder blamieren, sondern dass wir einfach mal seriös den Pokal spielen. Und wenn du im Viertelfinale ausscheidest oder vielleicht auch erst im Halbfinale, dann hast du eine seriöse Pokalsaison gespielt. Da kannst du darauf aufbauen, dass tut dem ganzen Verein einfach mal gut.
Ja.
Ne, so ein bisschen, mal ein Jahr lang so ein bisschen Erfolg zu haben. Einfach auch sozusagen.
Ja.
Dieses Jahr konnte mal keiner über uns lachen, ne? Sondern
genau.
Wir haben eine gute Zweitligasaison gespielt, die auch über den, im Moment ja auch noch, muss man ehrlich sein, über den Erwartungen ist, weil jeder hat gesagt, Köln ist hier klar die Nummer 1 in der Liga, Pustekuchen, im Moment sind wir klar die Nummer 1 in der Liga und im Pokal sind wir ganz gut dabei, ist auch alles in Ordnung.
Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog? mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.